DDR 5. Neugier genügt.
Ich bin in einem Schwellenland groß geworden. Das Land hatte sich von einem großen, schlimmen Krieg erholt und erlebte einen ungeheuren Aufschwung. Technische Innovationen veränderten das Leben. Fast alle kletterten die Wohlstandsleiter rauf. Es herrschte eine großartige Aufbruchsstimmung. Schlecht war eigentlich nur die Luft. So schlecht und dreckig, dass die weiße Wäsche von der Leine manchmal wieder direkt in die Waschmaschine kam. Ja, wir hatten eine Waschmaschine. Was für ein Wohlstand. Dieses Schwellenland war, Sie ahnen es, Deutschland in den 60er Jahren. Und man stelle sich mal vor, da wäre jemand gekommen und hätte gesagt, euer Aufschwung gefährdet die Zukunft des Planeten, weil eure CO2-Emissionen das Klima verändern. Was wäre dann wohl geschehen? Glück gehabt. Für uns bleibt diese Frage ein Gedankenspiel. Für ein Land wie Indien stellt sie sich ganz aktuell und konkret. Wie es dem Land dabei geht, darum geht es in unserer ausführlichen Radiogeschichte in etwa 10 Minuten. Den Rest der Stunde werden wir weitgehend unter Bäumen verbringen. Mein Name ist Thomas Koch. Bei der Suche nach den Hauptverantwortlichen für den Klimawandel drehen sich die Zeigefinger meist erst in Richtung USA. Klar, dort wird am meisten CO2 ausgestoßen. Danach zeigt man häufig auf die Boomregionen der Erde wie China und Indien und stellt die bange Frage, wie soll die Atmosphäre den Dreck, der dort in die Luft geschleudert wird, bloß verkraften? Der indische Premierminister Singh hat während des G8-Treffens in Heiligendamm diese Sorge äußerst spitzfindig kommentiert. Er versicherte, Indien werde den Pro-Kopf-Ausstoß klimaschädlicher Gase in den Industrieländern nicht überschreiten, den Pro-Kopf-Ausstoß. Im Industrieland Deutschland liegt der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 bei etwa 11 Tonnen im Jahr, in Indien liegt er bei weniger als einer Tonne. In dieser Rechnung des indischen Premiers ist also noch jede Menge schlechte Luft drin für Indien. Ganz so einfach kann es sich das Land aber dann doch nicht machen, denn Indien ist nicht nur Klimasünder mit aufsteigender Tendenz, sondern auch ein Klimaopfer. Rainer Hörig stellt uns bei WDR 5 Indien ein Land im Klimaspagat vor.
Mit gleichmäßigem Tuckern gleitet der kleine Kutter durch den Fluss. Strohgedeckte Lehmhütten ziehen vorbei. Am Ufer beobachten wir spielende Kinder, Kuhhirten und Fischer, die ihre Netze flicken. Vor uns kreuzen pechschwarze, hölzerne Fischerboote. In der Ferne zieht ein riesiges Handelsschiff nach Kalkutta. Sundarbans, schöner Wald, nennen die Bengalen die ausgedehnten Sümpfe im Mündungsdelta der Riesenflüsse Ganges, Brahmaputra und Meghna. Niedrig wachsende Mangrovenbäume, Luftwurzeln und Schlingpflanzen bilden ein undurchdringliches Dickicht. Hier sollen noch etwa 500 bengalische Tiger leben.
Die Sundarbans, einer der größten Gezeitensümpfe der Welt, war bis vor 200 Jahren noch von Menschen unberührt. Britische Kolonialoffiziere siedelten hier Landlose aus den Hungergürteln Bengalens an. Heute leben mehr als 7 Millionen Menschen in dem Flussdelta, das sich Indien und Bangladesch teilen. Nichts ist permanent in den Sundarbans, alles ist im Fluss. Während die Flüsse Ganges und Brahmaputra ihre Sedimente ablagern und neue Inseln bilden, tragen Meeresströmungen und Sturmfluten das lockere Erdreich wieder ab. Das Leben sei ein ständiger Kampf gegen die Naturgewalten, meint der Bauer Manoranjan Mondal, dessen 5-köpfige Familie auf der Insel Manmatanagar lebt.
Es ist nicht einfach. Während des Monsuns fegen heftige Stürme von der See, die das Meerwasser landeinwärts drücken. Dann steigt im ganzen Delta das Wasser und viele Deiche brechen. Brackwasser strömt in die Dörfer und auf die Felder und macht sie für Jahre unfruchtbar. Das salzige Wasser greift sogar die Fundamente unserer Häuser an und schädigt die Fruchtbäume.
Bauer Mondal besitzt kein Auto und keine Klimaanlage. Er hat niemals in einem Flugzeug gesessen oder ein Deo-Spray benutzt. Doch mit dem weltweiten Klimawandel droht die Existenz seiner Familie buchstäblich ins Wasser zu fallen. Jahr für Jahr steigt der Meeresspiegel im Golf von Bengalen um 2 Millimeter an. Immer häufiger toben tropische Wirbelstürme über den Sundarbans. Wie lange werden sandige Erdwälle die Inseln und ihre Bewohner noch schützen können? Mehrere große Inseln sind in den vergangenen Jahrzehnten auf die Hälfte ihrer Fläche geschrumpft. Im Januar dieses Jahres versank die Insel Lohachara in den trüben Fluten. Mehr als 6000 Menschen zählt das Flüchtlingslager auf der Insel Saga, das die Flutopfer aufnahm. Der Klimawandel wird hier noch viel mehr Opfer fordern.
Im vergangenen April veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat der Vereinten Nationen seinen jüngsten Bericht zum Klimawandel, der auch in Südasien hohe Aufmerksamkeit erregte. Der Vorsitzende des Wissenschaftlerrats stammt aus Indien. Professor Rajendra Pachauri leitet das private Energieforschungsinstitut in Neu-Delhi und steht seit 5 Jahren dem Weltklimarat vor. Pachauri hat Grund, sich Sorgen um sein Land zu machen.
Die Gletscher im Himalaya zum Beispiel, sie sind auf dem Rückzug. Das heißt, sie schmelzen viel schneller ab als in früheren Jahrhunderten. Wir haben Probleme in der Landwirtschaft, weil die Niederschlagsparameter sich ändern. Bedenken Sie, eine große Anzahl von Bauern sind nach wie vor auf zuverlässige Regenfälle angewiesen. Und natürlich haben wir eine lange Küste. Daher machen wir uns große Sorgen um den Anstieg des Meeresspiegels.
Das internationale Forschergremium rechnet damit, dass die Temperaturen in Südasien bis zum Jahr 2040 um 1,2 Grad steigen, mit gravierenden Folgen für den Wasserhaushalt und die landwirtschaftliche Produktivität. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts sollen die Weltmeere um mindestens 40 Zentimeter ansteigen. Millionen von Küsten- und Inselbewohnern würden ihr Land verlieren und zu Flüchtlingen werden. Etwa ein Drittel von Bangladesch droht vom Meer verschluckt zu werden. Indien muss sich also auf Millionen von Umweltflüchtlingen gefasst machen. Doch was, wenn 3 der größten Städte des Landes, Bombay, Kalkutta und Madras, alle am Meer gelegen, ebenfalls unbewohnbar werden? Wenn das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya fortschreitet, werden sie im Jahr 2035 verschwunden sein. Die Flüsse Ganges, Brahmaputra und Indus würden im Sommer austrocknen. Hungersnöte und Flüchtlingsströme sind zu befürchten. Ernteeinbußen, Flüchtlingsdramen, Naturkatastrophen und Epidemien summierten sich zu einem volkswirtschaftlichen Verlust in Höhe von 5% des Bruttosozialprodukts, warnt der ehemalige Weltbank-Chefvolkswirt Nicholas Stern. Erste Symptome sind bereits sichtbar.
Die Durchschnittstemperaturen steigen an. Das liegt im globalen Trend. Mit steigenden Temperaturen erhöht sich die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft und man kann extremere Wetterereignisse vorausahnen. Die neueste Forschung bestätigt, dass sich die Anzahl außergewöhnlicher Wetterereignisse über dem ganzen Land erheblich vergrößert hat in den vergangenen 50 Jahren.
Professor Bhupendra Nath Goswami ist Direktor des Indischen Instituts für tropische Meteorologie in der Stadt Pune, des führenden Wetterforschungsinstituts in Indien. Er und seine Kollegen stritten bis vor kurzem noch ab, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und beriefen sich auf Veröffentlichungen US-amerikanischer Wissenschaftler. Doch nachdem der Klimawandel nun auch in der Hauptstadt New Delhi debattiert wird, spricht Wetterguru Goswami nur noch von einer Ungewissheit über die Rolle des Menschen. Auch er lässt keine Zweifel daran, dass Indien schwere Zeiten bevorstehen.
Schwere Regenfälle werden Katastrophen verursachen, Springfluten und Erdrutsche. Es ist möglich, dass in der heißen Jahreszeit Flüsse austrocknen. Aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren so weit kommen wird.
Nach den jüngsten schockierenden Berichten des Weltklimarates rückt der Klimawandel auch in Indien ins öffentliche Bewusstsein. Die Medien greifen das Thema nun häufiger auf. Firmen rühmen sich in Anzeigen ihrer Umweltfreundlichkeit. Professor Goswami.
I think if you ask me about
Vor drei oder vier Jahren war Klimawandel hier kein Gesprächsthema. Aber das öffentliche Bewusstsein darüber ist beträchtlich gewachsen, besonders in den Großstädten. Mehrere Bürgerinitiativen tragen das Thema in die öffentliche Debatte.
Aber die komplizierten Zusammenhänge des Weltklimas erschließen sich nur einer kleinen, gebildeten Oberschicht. Die Mehrheit der Bevölkerung sorgt sich um den Lebensunterhalt für den nächsten Tag, hat keine Zeit für düstere Zukunftsprognosen. Die meisten verorten das Problem weit in der Zukunft und fühlen sich nicht zuständig, denn aus indischer Sicht tragen die westlichen Industrieländer die Verantwortung für die Verschmutzung der Erdatmosphäre. Schließlich verbrennen sie seit mehr als 100 Jahren massenhaft Kohle und Erdöl.
Nur 1% aller Inder besitzen ein Auto. 1 Milliarde Inder produzieren kaum mehr klimaschädliche Emissionen als 80 Millionen Deutsche. Aber Indien fährt auf der Überholspur.
Indiens Wirtschaft boomt. Software, Textilien, aber auch Chemikalien und Autos werden in alle Welt exportiert. Jährlich wächst das Bruttosozialprodukt um fast 10%. Fachleute schätzen, dass Indien in einigen Jahrzehnten zu den 5 größten Volkswirtschaften der Welt zählen wird. Und der Boom fordert Ressourcen. Ackerland wird zu Bauland umgewidmet, Wälder werden gerodet, Flüsse gestaut, Bodenschätze gehoben. Die Planungskommission der Regierung rechnet vor, dass die Stromerzeugungskapazität bis zum Jahr 2031 auf das 8-fache gesteigert werden muss, um das gegenwärtige Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Kraftfahrzeugmärkte der Welt. Die Folge? In Indiens Großstädten kollabiert der Verkehr. In Delhi und Kalkutta leiden 70% der Bevölkerung an Atemwegserkrankungen. Der mittelständische Unternehmer Sujit Patwardhan, der ein Bürgerforum zu Verkehrsfragen in der Großstadt Pune organisiert, gibt zu bedenken,
ich freue mich, dass immer mehr Menschen ein Auto kaufen können. Aber ich fürchte auch, Autofahren könnte bald mehr Pein als Freude sein. Unsere Städte ersticken am Verkehr. Die Atemluft wird immer schlechter. Parkplätze sind schon jetzt Mangelware. Es kann gut sein, dass sich die Einstellung der Menschen zum Automobil bald ändert.
Mit einer boomenden Automobilindustrie und dem massiven staatlich geförderten Ausbau der Kohleverstromung braut sich in Indien eine große Hypothek für die Erdatmosphäre zusammen. Daher ist das Land ein wichtiger Verhandlungspartner bei den weltweiten Bemühungen zur Verringerung der Emissionen. Forderungen westlicher Politiker und Umweltschützer, Indien müsse sich auf eine Begrenzung seiner Schadstoffausstöße verpflichten, stoßen hier jedoch auf Unverständnis, sogar bei Umweltschützern. Sunita Narain etwa, die als Leiterin des Öko-Instituts Center for Science and Environment die weltweite Klimadebatte in internationalen Gremien und in den Medien begleitet, ist empört.
I believe that's ridiculous. Why should India, China, Brazil take on commitments?
Ich finde das unverschämt. Warum sollten Indien, China oder Brasilien Verpflichtungen eingehen? Indien, China und Brasilien werden ganz sicher mehr Energie verbrauchen, werden bestimmt die Atmosphäre verschmutzen und noch mehr klimaschädliche Gase ausstoßen. Aber all das war auch schon in den 90er Jahren bekannt. Und daher einigte man sich darauf, dass etwa Europa seine Emissionen reduziert, damit wir unsere steigern können. Das verlangt die weltweite Gerechtigkeit. Wir kamen überein, dass Europa, Amerika, Australien und Japan ihre Verschmutzerrechte überschritten haben und dass wir den ökologischen Freiraum benötigen, damit auch wir verschmutzen können. Wir haben unser Recht zum Verschmutzen im wahrsten Sinne des Wortes eingeklagt, wenn man es krass ausdrücken will.
Die Leiterin des Öko-Instituts verteidigt einen nationalen Konsens. Indien habe wie alle anderen Länder das Recht auf wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Die wohlhabenden Industrieländer müssten ihre Emissionen erheblich reduzieren, um für die Länder des Südens den klimarelevanten Spielraum zur Industrialisierung bereitzustellen. Doch die Reichen hätten bisher glatt versagt, meint auch der Klimaforscher Rajendra Pachauri.
Die Industrieländer haben nicht genug getan. Offen gesagt hat das den Verdacht genährt, die entwickelten Länder hätten kein Interesse am Klimaschutz. Einige Politiker dort sagten sogar, für sie kämen Änderungen im Lebensstil gar nicht in Frage. Das führt ganz klar zum Schluss, dass die Last des Klimawandels von den sich entwickelnden Ländern getragen werden solle. Aber das ist etwas, das die Länder des Südens auf keinen Fall akzeptieren können.
Während des G8-Treffens in Heiligendamm im vergangenen Juni lehnte der indische Premierminister Manmohan Singh Forderungen nach verbindlichen Reduktionszielen für sein Land strikt ab. Seine Versicherung, Indien werde den Pro-Kopf-Ausstoß klimaschädlicher Gase in den Industrieländern nicht überschreiten, mag vielleicht ein kluger Schachzug im internationalen Klimaspiel gewesen sein. Freunde hat sich der Premier damit nicht gemacht. Denn es ist ein offenes Geheimnis, je mehr sich das Wohlstands- und Konsumniveau der Milliardenvölker Chinas und Indiens dem der postindustriellen Gesellschaften des Westens annähert, desto näher rückt der Kollaps des Planeten Erde.
Indische Umweltschützer wie Sunita Narain fordern die Regierung auf, hart mit den Industriestaaten zu verhandeln, aber auch eigene Anstrengungen zur Rettung des Klimas einzuleiten. Auch in der Wirtschaft reift die Einsicht, Indien könne sich mit zunehmender Integration in den Weltmarkt seiner Verantwortung nicht länger entziehen.
Climate change is a global problem and it's not going to.
Der Klimawandel macht nicht vor Staatsgrenzen Halt. Er verschont niemanden. Indien muss zur Emissionsminderung beitragen. Natürlich muss sich unser Land entwickeln, die Armut beseitigen. Aber dieses Ziel kann auch ohne Kohle erreicht werden. Wohlstand kann man auch mit nachhaltigen Energien schaffen. Alle erneuerbaren Energietechniken zusammen besitzen in Indien ein Potenzial von mehreren hunderttausend Megawatt. Könnten also den derzeitigen Strombedarf leicht decken.
Madhusudan Pillai verbreitet die Aura eines dynamischen Managers. Früher leitete er die Stromregulierungsbehörde in Bombay, heute Mumbai genannt. Dort führt der ehemalige Spitzenbeamte ein Institut, das sich die Verbreitung erneuerbarer Energien auf die Fahnen geschrieben hat. Er versteht sich als Trendsetter.
Seit 4 bis 5 Jahren entwickeln sich erneuerbare Energien rasend schnell. Den Vorreiter spielt die Windenergie, aus dem einfachen Grund, weil sie wirtschaftlich konkurrenzfähig ist, also auch in puncto Kosten konventionelle Energiequellen wie Kohle in den Schatten stellt. Indien ist heute der weltviertgrößte Erzeuger von Windenergie.
Chronische Energieknappheit bewog die indische Regierung schon in den 70er Jahren, ein eigenes Ministerium für erneuerbare Energien einzurichten. Heute drehen sich hier Tausende von Windmühlen, kochen Millionen von Bäuerinnen mit Biogas das Essen, nutzen Haushalte massenweise Solaranlagen zur Heißwasserbereitung. Die Regierung propagiert das Anpflanzen ölhaltiger Jatropha-Bäume auf landwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen, um aus ihren Früchten Biodiesel zu gewinnen. Erneuerbare Energien könnten den Schlüssel liefern, um wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz in Indien miteinander zu versöhnen, aber sie sind kein Allheilmittel. Im großindustriellen Maßstab eingesetzt, brauchen sie nämlich viel Platz, und der wird in Indien immer knapper. Schon protestieren Dorfbewohner gegen die Übernahme ihres Gemeindelandes durch Windparks und Bioenergiepflanzungen. Sie fragen, sollen jetzt ausgerechnet die Armen für die Rettung des Klimas bezahlen?
Vor wenigen Wochen erlebten das östliche Indien sowie die Nachbarländer Nepal und Bangladesch eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Hunderte von Menschen starben, Millionen wurden obdachlos. Allmählich wird auch in Südasien einer breiten Öffentlichkeit bewusst, welche Gefahren mit dem Klimawandel auf die Menschen zukommen. Die jüngsten Berichte des UN-Klimarats sowie die internationalen Beratungen rund um den Gipfel von Heiligendamm erhöhen den Druck auf die Politiker, geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen und zur Anpassung an den Klimawandel einzuleiten. Verstärkte Bemühungen der Kraftfahrzeughersteller, die Schadstoffausstöße ihrer Produkte zu begrenzen, zeigen, dass die Botschaft auch in der Wirtschaft ankommt. Die Industrieländer müssen im Klimaschutz vorausgehen. Wenn sie darüber hinaus Hilfen finanzieller und technischer Art anbieten, könnten sie Ländern wie Indien den Weg zu einem effektiveren Klimaschutz ebnen.
বাধা আছে নিশায়। ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়। হিন্দু কি জাবন ভালো, হিন্দু কি জাবন ভালো, কোন জেতের বিচার না। ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়। প্রেম ভক্তির বলে, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়। মুচিরাম ভাবের পারে সদাই ভক্তি সেই করেছে, মুচিরাম ভাবের পারে সদাই ভক্তি সেই করেছে, তার সদাই তার সেবাই স্বর্গে ঘন্টা পড়ে, তার সেবাই স্বর্গে ঘন্টা পড়ে। শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বলে, ভক্তির বাড়ি বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়। নিচে কেন ফকির লালন বলে, নিচে কেন ঘুরছ সদা, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়। হিন্দু কি জাবন ভালো, হিন্দু কি জাবন ভালো, কোন জেতের বিচার না। ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়, ভক্তির দ্বারে বাধা আছে নিশায়।
Rainer Hörich hat Musik mitgebracht aus Indien, am Ende seiner Radiogeschichte zu hören, hier in der es ging um das Boomland Indien im Klimaspagat. Bengalische Volksmusik war das, die ist alt.